Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung, auch im Namen von Rolf Paar, von dem ich noch mal schön grüßen soll und sagen soll, dass es Ihnen inzwischen wieder besser geht. Ich werde jetzt gleich den Vortragstext von Rolf Paar vorlesen und wer ihn kennt, weiß, dass ich ihn nicht unbedingt ersetzen kann. Ich möchte ihn aber sozusagen als Medium hier vertreten. Sie merken, ich werde vorlesen und dann in einen freieren Teil übergehen, denn das Lesen ist eigentlich nicht meins, zumindest nicht das laute Vorlesen. Ich tue aber mein Bestes. Haus und Sicherheit werden erstaunlich oft in einem Atemzug genannt, vor allem dann, wenn es sich bei ersteren um den Typus des Einfamilienhauses handelt. Ein Haus biete Sicherheit, da es die beste Altersvorsorge sei, so die Werbung der Kreditwirtschaft. Es biete, was das eigene Wohnen angeht, Sicherheit vor Mieterhöhungen oder gar Kündigungen, so der Jargon der Immobilienmakler. Es biete der Familie einen Ort der Geborgenheit und damit der sozialen Sicherheit. Als einen solchermaßen gleich mehrfach mit Sicherheit aufgeladenen Ort gilt es, das Haus aber auch nach außen hin zu schützen. Vor unerwünschten Eindringlingen durch Schlösser, Alarmanlagen, Wachdienste und ähnliches mehr, vor Naturgewalten und Feuer, durch bauliche Maßnahmen, aber auch durch Versicherungen. In und mit seinem Haus sicher zu sein, heißt in allen diesen Fällen, mögliche, also in der Zukunft lauernde Gefahren zu antizipieren, ihnen durch geeignete, das heißt sicherheitsschaffende Maßnahmen zuvorzukommen, um auf diese Weise auch gegen die zwar vorhergesehene, zeitlich aber nicht fixierbare Bedrohung der häuslichen Unversehrtheit abgesichert bzw. geschützt zu sein. Ein solches Antizipieren kann sich, wie im Falle der Versicherungswirtschaft, auf realitätsnahe statistische Szenarien stützen. Es kann Szenarien der Gefährdung des eigenen Hauses aber auch imaginieren und dann versuchen, diese imaginierten Gefährdungsszenarien mit meist ebenso imaginären und in der Realität weitgehend wirkungslos bleibenden Schutzmaßnahmen zu begegnen. Dem Modell der rein monetären Versicherung sind dabei dort Grenzen gesetzt, wo derjenige, der sich sein Hab und Gut versichert, nicht mehr Nutznießer der Entschädigung sein kann, beispielsweise im Falle eines Atomkriegs, bei dem es keinen Danach mehr gibt, auch nicht für das Einfamilienhaus. Dass Atomkriege nicht immer als apokalyptische Ereignisse verstanden wurden, lässt sich an denjenigen Szenarien zeigen, die seit Ende der 1940er Jahre in den USA und in Deutschland zum Schutze bei einem atomaren Angriff entwickelt wurden. Ihnen kommt nämlich durchgehend der Status von Was-wäre-wenn-Simulationen zu, die literarischen und filmischen Texturen fiktiver Art meist näher stehen als faktenorientierten Anleitungen zum richtigen Verhalten. Anders formuliert: Wenn die nur möglichen und zudem auch noch zukünftigen Szenarien vorweggedacht werden, und zwar einschließlich der Mittel, wie man ihnen vorsorgend begegnen kann, dann entsteht letzten Endes eine Form von Literatur, die zwischen Science-Fiction und Realitätsszenarien des Als-ob angesiedelt ist und in deren Mittelpunkt in der Regel das Einfamilienhaus steht. Dies ist vor allem auch deswegen der Fall, weil der atomaren Bedrohung nicht durch jene territorialen Grenzziehungen begegnet werden kann, mit denen Sicherheit, sei es die äußere eines Staates, sei es die innere Sicherheit einer Gesellschaft, in der Regel herzustellen gesucht wird, durchdringen die freigesetzten Strahlen doch nicht nur Grenzen, sondern auch Wände, Häuser und nicht zuletzt den Körper. Wenn dennoch in den Szenarien zum vorsorgenden Schutz vor atomaren Angriffen immer wieder Narrationen entfaltet werden, die von der Nicht-Eindämmbarkeit der atomaren Strahlung abstrahieren, dann ist zu fragen, welchen Regelungen des Sprechens, welchen Diskursregeln des Sagens, des Nicht-Sagen-Könnens und des Sagen-Müssens diese Narrationen unterliegen und warum dabei gerade das Einfamilienhaus im Mittelpunkt steht. Wir haben es bei den Szenarien der Vorsorge im Einfamilienhaus vor einer atomaren Bedrohung, also wie in der Literatur, mit einem erzählten Wohnen zu tun und mit erzählten Häusern zu tun, allerdings solchen der etwas anderen Art. Eine mögliche Erklärung liegt für die 1950er und 60er Jahre in der Vorstellung, dass bei Zerstörung aller staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen einzig und allein die Familie als Kernzelle des Wiederaufbaus nach einer womöglich langen Phase des Bunkerlebens fungieren könne. Das Überleben einzelner Familien in einzelnen, vorsorglich geschützten Einfamilienhäusern, durch deren Dezentrierung wahrscheinlicher sei als das größere Gruppen in zentralen Schutzeinrichtungen. Zudem ließen sich genügend zentrale Bunker und Schutzeinrichtungen finanziell in den 1950er bis 1960er Jahren für die noch an den Kriegsfolgen arbeitenden Gesellschaften Westeuropas kaum realisieren. Demgegenüber sollte und musste die individuelle Vorsorge der Familien in Individualhäusern von diesen bezahlt werden, woraus bis heute die nie in Betrieb genommenen Kellerbunker zeugen. Von diesen beiden Argumentationssträngen her rückte das Einfamilienhaus in den Mittelpunkt des Interesses der Politik, denn das Haus stand stets auch, totum pro pate, für die Kernfamilie als biologische Reproduktionseinheit. Kein Wunder, dass die in Presse, audiovisuellen Medien und auch offiziellen Broschüren der verschiedensten Art narrativ, das heißt in Form von erzählten Szenarien, vorgestellten Schutzmaßnahmen, als wirksam propagiert wurden. So schreibt Robert Strobel im Februar 1955 in der Zeit zunächst von der fatalistischen Einstellung gegenüber atomaren Angriffen, dann von der Nichtwirksamkeit großer Massenbunker, um schließlich beim Einfamilienhaus zu landen. Das Zitat haben wir mitgebracht. Ich zitiere: Nicht nur der Mann auf der Straße ist in der Regel der Meinung, dass man sich gegen Atomwaffen, zumal in einem so engen, dicht besiedelten Lande wie Westdeutschland, nicht wirksam schützen könne. Auch Männer in prominenten wirtschaftlichen und politischen Stellungen erliegen dieser fatalistischen Gleichgültigkeit, die zur Unterschätzung der möglichen Schutzmaßnahmen verleitet. Sicherlich gibt es starke Argumente für diesen Pessimismus. Ein Düsenbomber kann in 12 bis 15 Minuten aus der Sowjetzone nach Köln fliegen. Bei der kurzen Warnzeit, die da noch bleibt, wird man den Luftschutzraum in 3 bis 4 Minuten erreicht haben müssen. Unter diesen Umständen verlieren große Massenbunker ihren Sinn. Man wird daher wohl auch keine neuen mehr bauen. Umso wichtiger wird aber damit der nahe kleine Schutzraum, den nicht nur jeder Betrieb, sondern auch jedes Privathaus wird haben müssen. Schon eine verhältnismäßig leichte Verstärkung der Kellerdecke, ein Kostenaufwand von 1.500 bis 2.000 D-Mark, kann im Ernstfalle viel Schutz bieten. Wir bauen jährlich 500.000 Wohnungen und sind mit Recht stolz darauf. Aber an diese Sicherung hat man bisher leider nicht gedacht. Man sollte hier, wie es in Amerika geschieht, durch die steuerliche Absetzbarkeit der Kosten einen Anreiz schaffen. Zitat Ende. Ist dies der Schritt, der konsequent umgesetzt dann das Einfamilienhaus als Objekt der Vorsorge vor atomarer Bedrohung in den Blick rücken musste, so kommt als zweites Projekt das hinzu, was dem Einfamilienhaus immer schon gegeben ist, seine Dezentralisierung im Raum. Denn weiter heißt es bei Strobel, Zitat, man wird die Städte noch weiter auflockern müssen, als es bereits beim Aufbau mehrerer Städte geschehen ist. Die Verlagerung von Industriebetrieben an den Stadtrand oder noch besser einige Kilometer darüber hinaus sollte systematisch betrieben werden, wie es in den Vereinigten Staaten seit Jahren geschieht. In einem Umkreis von 800 bis 1000 Meter von der Explosionsstelle, der sogenannten Zone A, tritt vollständige Zerstörung ein, gegen die es kaum einen Schutz gibt. Was aber außerhalb dieser unmittelbar betroffenen Zone liegt, hat Schutzmöglichkeiten, die man auch bei uns wird sorgfältig vorbereiten müssen, wie dies in anderen Ländern seit langem geschieht. Die klassischen Luftschutzmaßnahmen sind auch heute nicht entwertet, wenn auch, wie erwähnt, die großen zentralen Bunker für uns ihre Bedeutung verloren haben. Zitat Ende. Die Message ist klar und lässt sich in Abwandlung der bekannten Strophe aus Rainer Maria Rilke, wir haben sie gestern schon gehört, Rainer Maria Rilkes Gedicht Herbsttag, auf die Formel bringen, wer jetzt keinen Atomschutzkeller baut, der baut sich keinen mehr. Das Haus wird in den Szenarien der atomaren Vorsorge damit gleichermaßen zum Spielort wie auch zum Mitspieler. Zugleich steht es metaphorisch für die Reproduktions-, Wirtschafts- und Handlungseinheit Familie, die im Falle eines atomaren Angriffs, so ließe sich mit Karl Schmidt sagen, insofern souverän ist, als sie für sich über den Ausnahmezustand mit Namen atomarer Bedrohung entscheidet. Wie sich die Soziologie des Hauses im Imaginären in den Szenarien der Atomvorsorge genau darstellt, das sollen im Folgenden einige Beispiele aus den 50er, 60er, 70er und 80er Jahren zeigen. Ich überspringe jetzt allerdings, und damit komme ich zu meinem Teil des Vortrags, ich überspringe einige sehr bekannt gewordene Atomschutzprogramme, Duck and Cover aus den 50er Jahren in Amerika beispielsweise, um eines, das gerade in Europa sehr berühmt geworden ist, um so genauer zu besprechen, nämlich das sogenannte Protect and Survive Programm. Protect and Survive ist ein Programm aus den 70er und 80er Jahren, das in Videomaterial und Broschüren versucht hat, einerseits Wissen über atomare Strahlung zu verbreiten und gleichzeitig bauliche Maßnahmen anzuleiten, die letztlich dann die Familie vor dem atomaren Schlag schützen sollen. Das sieht man hier, oben ist das Logo abgebildet, das man am Ende jeder Videoeinheit sozusagen sieht. Und unten, da sind mehrere Beispiele für sogenannte Fallout Rooms. Also links werden drei Türen nebeneinander gestapelt und an die Wand gestellt und dann so mit so Kisten verbarrikadiert sozusagen. Dasselbe kann man mit einem Raum unter der Treppe machen oder eben mit zwei Tischen, die man nebeneinander stellt. Es gibt noch obskurere Beispiele, etwa das Loch unter dem Auto vom Haus beispielsweise. Wenn man das Protect and Survive-Programm verstehen möchte, dann ist es hilfreich, drei Kategorien hinzuzuziehen, die Wolfgang Bons in einem Beitrag zur Sicherheit skizziert hat. Er verlässt sich nämlich nicht auf den deutschen Begriff der Sicherheit, sondern auf drei differenziertere amerikanische Begriffe, englischsprachige Begriffe, nämlich Certainty, Safety und Security. Certainty, das wäre die Sicherheit durch Wissen und Erkenntnis. Safety, die Sicherheit durch bautechnische Maßnahmen und technische Konstruktionen. Und Security, die sozialpolitische Sicherheit. Und nun hat ja sozusagen die Atomschutzpolitik ein zentrales Problem. Strahlung geht schlicht und ergreifend durch verschiedene Materialien durch. Das ist in dieser Abbildung aus den 50er Jahren, glaube ich, ganz gut zu erkennen, dass atomare Strahlung eigentlich vor allem dazu geeignet ist, Räume zu infiltrieren. Und genau mit Räumen sozusagen agiert man jetzt gegen atomare Strahlung und atomare Bedrohung. Um das umsetzen zu können, muss Protect and Survive einen ganz wesentlichen Schritt unternehmen, nämlich von der Certainty und der Safety auf der ersten Ebene Sicherheit vor allem im Bereich der sozialpolitischen Absicherung zu evozieren, was man in diesem mehr als doppeldeutigen Logo, glaube ich, ganz schön sieht. Denn einerseits scheint es hier darum zu gehen, einen physikalischen Raum um die Familie herumzubauen, der die atomare Strahlung draußen behält. Und gleichzeitig geht es darum, einen ikonischen Raum zu konstruieren, der sozusagen für den Schutz, für die sozialpolitische Absicherung der Familie in der atomaren Wüste sozusagen bereithält. Und damit komme ich zu einem Comic, der in den 80er Jahren berühmt geworden ist als ein Antikriegscomic. Einige werden vielleicht den Comic kennen oder den dazugehörigen Film, der drei Jahre später in die Kinos gekommen ist. Also ganze Generationen von Schülerinnen und Schülern sind damit in Anführungszeichen gequält worden, wobei er so schlecht eigentlich nicht ist. Es geht im weitesten Sinne um die beiden Protagonisten Jim und Hilda, die beide Rentner auf dem Londoner Land sind und sich mit der ständig verschlechternden politischen Lage oder internationalen Lage beschäftigen. Man versucht dann also, weil ein atomarer Erstschlag sozusagen vor der Tür steht, einen Fallout Room im Haus zu bauen. Das wird dann auch, das sehen Sie in den Panels rechts, relativ mit Elan sozusagen begonnen. Allerdings haben wir es gegen Ende hin, wenn dann der Erstschlag über das Land hereingebrochen ist und über die Figuren hereingebrochen ist, wird es dann zu einer Verfallsgeschichte, könnte man sagen. Die beiden Protagonisten werden also am Ende an der Strahlenkrankheit sterben. Der Comic versucht, das Protect and Survive-Programm und man kann auch sagen, das Ironische und das Fatalistische des Protect and Survive-Programms auf jeder Ebene zu zerstören und damit sozusagen die Sicherheit durch dieses Programm zu hinterfragen. Und ich fange einfach mal auf der Ebene der Certainty, also auf der Ebene des Wissens an. Ich zitiere im mittleren Panel. Hilda sagt hier, muss man ein Loch buddeln für die Wellblechbunker wie 1940-41? Nein, Liebes, nach modernen Erkenntnissen braucht man heute nur noch Türen mit Büchern und Kissen darauf. Wir hören den ironischen Unterton, der hier irgendwie in dieser Szene mit drin steckt. Wissen ist hier also schon per se hinterfragt als etwas, das nicht besonders sicher erscheint. Denn Türen und Kissen scheinen uns gegen atomare Strahlung, aber auch gegen Bomben etc. nicht besonders sicher zu sein. Da hätte man jetzt noch Beispiele aus dem Comic sozusagen nehmen können. Ich habe mich auf dieses eine beschieden, einfach deswegen, weil der Modus eigentlich immer derselbe ist. Wenn Wissen zitiert wird, dann wird es hier ironisch hinterfragt. Der zweite Bereich ist der Safety, also die bautechnische Konstruktion unseres Fallout Rooms. Ich zitiere nochmal Hilda. Wird ein Mods Zug geben ohne die Türen? Ist eine Sicherheitsvorkehrung, damit die Schockwelle glatt durchrauschen kann. Was ist hier passiert? Jim hat, um den Fallout Room im Flur zu konstruieren, alle Türen ausgehängt. Das Haus steht also zu allen Seiten offen und nun kann die atomare Strahlung ohne Probleme durch das Haus hindurchfegen. Hier steht, der Innenschutz sollte zur maximalen Stärkung in einem 60-Grad-Winkel platziert werden. Ich würde sie, wenn ich du wäre, gegen die Wand stellen. Schon, aber wie kriegt man die Winkel? Hier gab es keine Winkel, außer die meinen, die in der Ecke. Wir hatten es, glaube ich, in der Schule. Da gab es Winkel, so mit Geraden drin. Weiß bloß nicht mehr genau wie. Ich rufe mal unseren Ron an. Es zeigt sich also, dass auf der Ebene der Safety unsere Figuren überhaupt nicht dazu in der Lage sind, die Beschreibungen in den Protect and Survive-Broschüren in irgendeiner Art und Weise umzuschreiben. Wobei man da wirklich dazu sagen muss, der Comic zitiert diese Broschüren 1:1. Und nimmt die damit sogar sehr ernst eigentlich erstmal. Der wohl wichtigste Kritikpunkt ist da auf der Ebene der sozialpolitischen Absicherung, auf die sich ja Protect and Survive irgendwie verlassen muss, um so etwas wie Sicherheit vor atomarer Strahlung zu evozieren. Hier versuchen Hilda und Jim das erste Mal den Fallout Room auszuprobieren. Sie legen sich also rein. Ich zitiere nochmal. Naja, die hätten es breit genug für zwei vorschreiben können. Gibt ja schließlich Verheiratete. Sind wir doch, Kringel. Und wie? Das will ich aber meinen. Und wo wäre ein Platz für Kinder, James? Oma müsste sie einfach in den Armen halten. Und wenn sie 17 oder 18 wären, große Jungs mit Stoppelkinn und Stiefeln? Nun, in dem Fall müsste man noch ein paar Türen. An diese Wand passt aber keine mehr. Ach so, egal, sind auch alle, die wir haben. Offenkundig ist das Protect and Survive-Programm und damit der Fallout Room gar nicht dazu in der Lage, in irgendeiner Art und Weise die Familie als sozialpolitische Keimzelle zu beschützen, was hier eindrücklich dadurch dargestellt wird, dass die Familie, wenn sie größer wäre, hier entscheiden müsste, wer in den Fallout Room hineinkommt und wer nicht. Security wird aber auch dort als sozialpolitische Absicherung verabschiedet, wo, und da bin ich jetzt auf einer abstrakteren Ebene zunächst einmal unterwegs, wo Zeit und Raum schon als Konstrukte der Sicherheit hinterfragt werden. Sozialpolitische Absicherung bedeutet in einer zeitlichen Dimension tatsächlich ja erst einmal so etwas wie, ich habe Erkenntnisse aus der Vergangenheit, die ich benutze, um mich gegen Bedrohungen der Zukunft zu wappnen. Und was dann der Comic macht, schon allein auf der formal ästhetischen Ebene, ist, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft immer wieder amalgamieren zu lassen. Wir sehen hier, Jim und Hilda schwelgen sozusagen in romantisierten Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, den sie hier hochgradig positiv sozusagen besetzen. Und diese Erinnerungen dringen so als Erinnerungsblasen in die Gegenwart ein und überlagern damit die typische Panelstruktur des Comics. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden permanent miteinander verwechselt, was letztlich schon daran zu sehen ist, dass Jim und Hilda permanent denken, sie würden noch gegen die Germans oder die Crowds kämpfen, obwohl es eigentlich die, Zitat, Ruskis sind, gegen die sie kämpfen wollen oder nicht. Zeit ist hier also sozusagen schon kein verlässliches Konstrukt der Vorsorge mehr und dasselbe gilt auch für den Raum. Und da muss ich einige Vorbemerkungen machen, denn eigentlich ist der dritte Protagonist des Comics der Raum selbst, das Haus, das wir sehen, in dem sozusagen gebaut wird. Es treten tatsächlich keine anderen Figuren außer Jim und Hilda auf und es gibt keinen anderen Ort außer dem Haus, in dem sozusagen der Fallout Room konstruiert werden soll. Und da fällt tatsächlich zunächst einmal auf, dass der Comic keine räumliche Gesamtordnung des Hauses in irgendeiner Art und Weise darstellt, beziehungsweise es wird auch nie von außen gezeigt, dieses Haus. Man bekommt das Haus also immer höchstens in Aspekten zu greifen, die allerdings ein Stück weit dynamisiert sind. Also es ist nicht möglich, beispielsweise einen Grundriss zu zeichnen für dieses Haus. Das Haus existiert nur in Bezug auf den Fallout Room im Flur des Hauses und dieser Fallout Room funktioniert nicht, was schon einen Hinweis darauf gibt, dass unser Haus als Atomschutzvorsorge letztlich nicht funktionieren wird. Ich habe jetzt mal den gleichnamigen Film genommen, der zeigt nämlich eine sehr klare Ordnung des Hauses. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass der Film so umgesetzt ist, dass man ein Puppenhaus abfotografiert hat, in dem die Bewegungen stattfinden. Und da wurden Zeichentrickfiguren drüber gelegt. Das ist letztlich eine Reminiszenz an das Protect and Survive-Programm. Hier werden nämlich solche Puppenhaus-Miniaturdarstellungen benutzt, um sozusagen zu verdeutlichen, wie man im Haus vorzugehen hat. Wenn man die Ordnung des Hauses im Film zu Rate zieht, dann fallen zentrale bauliche Probleme auf. In rot markiert sind nochmal die Türen, die alle offen stehen im Moment des atomaren Erstschlages und damit überhaupt keinen Schutz mehr bieten. Und dann habe ich oben einmal die Treppe skizziert. Das ist nämlich ganz spannend in diesem Comic. Es gibt einen Treppenraum und Protect and Survive sagt sehr deutlich, dass man eigentlich diesen vorziehen sollte vor allen anderen Schutzräumen. Denn das ist der möglicherweise sicherste Ort. Trotzdem bauen Jim und Hilda eben keinen Fallout Room in diesem Raum, sondern verlagern sich an die untere Flurwand. Warum? Das wird leider nicht diskutiert. Es könnte ein Fehler der Figuren sein. Es könnte etwas sein, das hier vielleicht implizit eingezogen ist. Ich weiß es nicht, aber wir haben es hier mit einem sicherheitstechnischen Mangel zu tun. Der physikalische Raum funktioniert also nicht. Jetzt ist die Frage, funktioniert der sozialpolitische Raum? Und da habe ich links unten und rechts unten nochmal zwei Zitate mitgebracht. Links unten, da geht es darum, dass Jim gerade mit seinem Sohn Ron telefoniert hat. Ron hat inzwischen selbst ein Kind, wohnt in London und sagt, wenn die Bombe uns erwischt, dann sind wir sowieso alle tot. Ich baue also keinen Schutzraum. Er ist also in einer fatalistischen Grundstimmung, in einer typisch fatalistischen Grundstimmung der 80er Jahre. Jim mokiert sich hier darüber und hier zeigt sich eben, auf die Familie als Grundeinheit ist in diesem Moment keinen Verlass, denn die Familie der neuen Generation verlässt sich schlicht und ergreifend nicht auf das Protect and Survive-Programm. Das zweite Beispiel kennen Sie bereits, das ist das mit den 17- oder 18-Jährigen mit Stoppelkinn und Stiefeln, die sozusagen nicht in den Atomschutzbunker hineinpassen und deswegen ebenfalls nicht als Konzept der Familie beschützt werden können. Die Verschiebung vom physikalischen auf den sozialpolitischen Raum ist also nicht möglich. Das zeigt sich auch nochmal auf der formal-ästhetischen Ebene, nämlich dann, wenn es um das Panel geht. Das Panel ist im Comic ja eine Einheit, die gleichermaßen Raum, räumliche Ausdehnung des Bildes sozusagen und andererseits Zeit ebenfalls über die Ausdehnung des Bildes darstellt. Das Panel wäre also der Rahmen um das Bild herum. Und da sieht man, dass das Panel im Comic normalerweise relativ dynamisch ist. Es kann größer, es kann kleiner gezogen werden. Nur in denjenigen Szenen nicht, in denen es um die atomare Bedrohung geht. Da sehen wir links einmal die Stelle, in der die atomare Wolke sozusagen über das Haus hinwegfegt. Und dann bemerkt man, die Panelgrenzen werden sozusagen in Bewegung versetzt und kommen dann am Ende allerdings wieder zur Ruhe, könnte man sagen. Und dann sehen wir die ganz letzte Seite. Da haben sich die beiden Figuren in Kartoffelsäcke gehüllt und in den Fallout Room gelegt, weil sie ein Gebet sprechen wollen. Und zwar einerseits an Gott und andererseits an die da oben, die das Protect and Survive Programm verfasst haben und eigentlich kommen sollten, um sie zu retten. Das sagt das Protect and Survive Programm ganz klar. Und das Panel macht hier etwas, das eigentlich ziemlich untypisch ist für den Comic. Es ist vollkommen gleichgeschaltet, es ist quasi erstarrt, woraus ich drei Schlüsse ziehe. Nämlich einmal, das Erzählen kommt hier zu einem Ende. Zweitens, es gibt ein fatales Erstarren der eigentlich dynamischen Raum- und Zeitkonzepte. Und drittens, dieses Erstarren ist der Selbstauslieferung und dem Vertrauen auf das sozialpolitische Vorsorgekonzept geschuldet. Damit springe ich wieder in den letzten Teil von Rolf Paar. Da muss ich jetzt hier dummerweise ein bisschen überblättern, das dauert eine halbe Sekunde. Wir haben nämlich noch sozusagen einen kleinen Ausblick auf die deutsche Atomvorsorge. In der BRD sind solche Vorsorgeprogramme sehr viel zurückhaltender umgesetzt und dementsprechend auch weniger plakativ medial begleitet worden. Noch geprägt von den Bombardements der Großstädte im Zweiten Weltkrieg waren hier zunächst zentrale Gemeinschaftsbunker Gegenstand der Vorsorgestrategie, die meist in eher unzugänglichen Bereichen von U-Bahn-Stationen, Flughäfen und anderen Verkehrsknotenpunkten eingerichtet wurden. Einige davon kann man beispielsweise in Berlin noch sich anschauen. Mit der Welle von Einfamilienhausbauten seit Beginn der 1970er Jahre gab es aber auch einen Trend, neue Gebäude mit bleiversetzten Kellerwänden auszustatten, die zumindest einen kleinen Schutz vor atomarer Strahlung bieten sollten. Ein Grund für diese gegenüber der britischen und US-amerikanischen Beispiele sehr viel zurückhaltenderen Vorsorgestrategien mag darin liegen, dass bereits die mediale Darstellung umfassender Schutzmaßnahmen zu einem Gefühl der Absicherung im Sinne von Security, also sozialpolitischer Sicherheit, geführt hatte, sodass nur noch kleinere Maßnahmen notwendig waren, um dieses Sicherheitsgefühl zu reproduzieren. Ich komme zum Ausblick. Die Werbung, ja Propaganda für atomare Sicherheitsvorsorge auf Ebene der Überlebenseinheit Einfamilienhaus war insofern erfolgreich, als bis heute in vielen dieser Wohneinheiten noch zu Sicherheitsräumen ausgebaute Keller zu finden sind, meist genutzt als Weinkeller oder Hobbywerkstätten. In Thomas Hedges 2012 ohne näheren Gattungshinweis veröffentlichten Text Totenberg schildert er im Kapitel Der Bunker einen solchen Vorsorgekeller im Haus von Peter und Christa Bürger. Ein Keller, der durch sein Gewicht an dicken armierten Mauern, eng nebeneinander gesetzten Teeträgern, unter der Decke sowie Stahltüren, die zwei Männer nicht tragen können, das war ein Zitat, mit dafür verantwortlich ist, dass auf morastigem Untergrund gebaute Haus langsam aber sicher versinkt. Zitat, der Bunker, sagt Christa Bürger und nickt in Richtung der Tür, er zieht das Haus hinab. Zitat Ende. Die Vorsorge führt hier zum Untergang, was Versicherung des eigenen Lebens sein sollte, wird zum Risiko. Dem wiederum begegnet das Ehepaar Bürger mit, wie sollte es anders sein, Vorsorge. Wegen des Gewichts hätten sie, Zitat, niemals den Dachboden ausgebaut, den Estrich und die Fliesen hätten sie von der Terrasse entfernt, von den Büchern hätten sie die Kunstbände irgendwann schweren Herzens auszusortieren begonnen, die Radierpresse sei weggeschafft und das Sofa verschenkt worden. Es gelte halt, Gewicht zu sparen. Auch wenn hier die Vorsorge nur eine wenig hilfreiche Sicherheit produziert hat, die gleich wieder neue Vorsorge auf den Plan ruft, so steht doch in beider Mittelpunkt nichts anderes als das Einfamilienhaus. Es dient mit seinem Bunker, um die differenzierteren angelsächsischen Begriffe zu nutzen, zunächst der Herstellung von Safety, die erreicht wird, indem Security imaginiert wird, was in der Certainty endet, dass das Haus untergehen wird. Oh, nicht gut gelesen, okay. Dass das Haus untergehen wird. Dieses Haus, nicht das Haus. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.